Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge gemeinsam mit dem Zollernalb-Kurier aus dem Zollernalb-Klinikum in Balingen. Mein Name ist Oliver Kinder, ich bin leitender Oberarzt in der zentralen Notaufnahme des Zollernalb-Klinikums. Neben mir sitzt mein Chefarzt Otto Tritter. Guten Morgen, Herr Tritter. Viele Fragen sind uns bereits vom Zollernalb-Kurier zugestellt worden und eine ganz wichtige Frage und wahrscheinlich auch die Frage, die am meisten interessiert, wie denn die Welle bei uns im Landkreis ankam und wie sich die jetzige Lage entwickelt und auch bei uns im Zollernalb-Klinikum entwickelt und auf uns auswirkt.
Wir beobachten jetzt vor allem, dass die zweite Welle deutlich langsamer angelaufen ist, als wir das bei der ersten Welle hatten. Das ist jetzt nicht spezifisch für unsere Region, das war ja in ganz Deutschland so und hat sicherlich damit zu tun, dass die Menschen jetzt sich bewusster sind, was Risikofaktoren sind und dass Hygieneregeln, Abstandsregeln von einem weitaus größten Teil der Bevölkerung auch im Alltag umgesetzt werden und damit das Infektionsrisiko recht gut in Schach gehalten wird. Inzwischen haben wir aber auch schon wieder einige Erkrankungsfälle im Kreis. Das zeigen die Statistiken, das sehen wir aber auch im Krankenhaus. Seit ungefähr 2 Wochen sind um die 20 Patienten stationär mit Covid-Erkrankung, Tendenz eher noch steigend. Und es sind auch wieder einige Patienten mit einem sehr schweren Verlauf da gewesen, die beatmet werden mussten und auch noch beatmet werden müssen.
Eine weitere Frage zielte darauf ab, wie wir denn nun mit dieser Viruserkrankung umgehen, beziehungsweise wie wir diese Welle abarbeiten können. Wir haben ja in der ersten Welle ein ganz anderes Konzept gehabt. Diese Welle kam ja sehr rasch auf uns zu. Wir haben aus den Erfahrungen, vor allem aus den negativen Erfahrungen der Nachbarländer gelernt und ganz arg zügig mit unglaublich großen arbeitsintensiven Investitionen hier ein Zelt aufgebaut, um zum Teil 20 Patienten zur gleichen Zeit mit Covid-Erkrankungen behandeln zu können. Wir hatten es mit einer unbekannten Erkrankung zu tun. Wir wussten damals doch nicht, was auf uns zukommt. Wir gingen davon aus, da kommen halt viele Patienten mit einer Lungenentzündung. Ganz rasch haben wir dann gemerkt, die haben nicht nur eine Lungenentzündung, sondern die haben dann auch noch ganz andere Erkrankungen, die sie mit sich bringen. Da waren dann plötzlich Blutgerinnungsstörungen dabei, da waren Nierenerkrankungen dabei, da waren Herzerkrankungen, Nervenerkrankungen, die alle auf dieses Virus zurückzuführen waren. Das wussten wir vorher alles nicht. Inzwischen haben wir ganz arg viel gelernt und können auch mit dieser Erkrankung, mit dieser Covid-Erkrankung ganz anders umgehen. Das Anlegen der Schutzkleidung zum Beispiel fällt uns inzwischen viel einfacher als in der ersten Welle. Es ist schon selbstverständlich, diese Schutzkleidung anzulegen, auch mit den steigenden Patientenzahlen umzugehen. Wir haben ein Stufenkonzept hierzu entwickelt, was die Räumlichkeiten anbelangt, so dass wir momentan noch davon ausgehen, dass wir auf keinen Fall nochmal ein Zelt dieses Ausmaßes, wie wir das im Frühjahr gebraucht haben, aufstellen müssen.
Wir haben ja die Zwischenzeit genutzt und haben die Architektur unseres Hauses nochmal unter die Lupe genommen und die Umgebung der ZNA auf den Kopf gestellt und uns Möglichkeiten gesucht, adäquate Ressourcen zu schaffen, um die Covid-Patienten künftig im Haus auch gut erst zu versorgen und mit steigenden Patientenzahlen umzugehen. Dazu haben wir erst einmal entschieden, dass wir einen dauerhaften Bereich bei der ZNA einrichten werden, mit dem gewisse Zahlen an hochinfektiösen Patienten nicht nur in so einer Pandemiewelle, sondern auch im normalen ZNA-Geschäft, wo auch Problemkeime immer wieder vorkommen, gut handeln können. Diese Baumaßnahmen sind inzwischen sogar angelaufen. Wir haben das relativ schnell in der Planung umgesetzt und begonnen. Und wenn jetzt nichts Grobes dazwischen kommt, wird so ungefähr Mitte bis Ende Dezember das abgeschlossen sein, sodass wir dann diesen Bereich schon realisiert haben und nutzen können. In der Zwischenzeit haben wir für diese Behandlungen einen Bereich unserer Beobachtungsstation provisorisch abgetrennt, um eine Zahl von 2 bis 3 Behandlungsplätzen für Covid-Patienten sicherzustellen. Damit können wir im Moment die auftretenden stationären Aufnahmen und ambulanten Behandlungen von Covid-Fällen gut managen. Sollten die Zahlen weiter ansteigen, haben wir ein Stufenkonzept, wo wir dann schrittweise zunächst die gesamte Beobachtungsstation für die Covid-Behandlungen verwenden und dann auch noch weitere Patientenzimmer einer angrenzenden Station dazunehmen. Diese Stufen sind so ausgelegt, dass man jeweils am Ende dieses Behandlungsbereiches eine sichere Trennung zu anderen Patienten und Behandlungen herstellen kann, sodass es nicht nur eine gute Behandlungsmöglichkeit für die Covid-Patienten und ein sicherer Weg für das Personal ist, sondern auch ein sehr guter Schutz von anderen Patienten, die aus anderen Gründen ins Krankenhaus kommen und da behandelt werden müssen, sichergestellt ist. Da die mögliche Personalknappheit im Krankenhaus in der Presse jetzt ja auch wieder ein recht großes Thema ist, interessieren sich die Menschen auch immer wieder dafür, wie wir tatsächlich mit den Schutzmaßnahmen umgehen und unsere Mitarbeiter vor Ansteckung schützen, um eben zu vermeiden, dass wir in solche Engpasssituationen unnötigerweise hineinkommen.
Unser Personal hat sich ja mittlerweile so an die Schutzmaßnahmen auch gewöhnt, dass der Umgang damit wirklich alltäglich wurde. Wir haben ja auch Personal, was im OP zum Beispiel arbeitet, Pflegepersonal, die betreten morgens den OP in Schutzmontur mit Maske, mit Kittel und so weiter und fühlen sich da nicht beeinträchtigt dadurch. Pflegepersonal nun auch in den Notaufnahmen beziehungsweise im ganzen Krankenhaus muss ja mittlerweile auch eine ganze Schichtlänge mit entsprechender Schutzmaske arbeiten. Auch hier sehen wir keine gesundheitsgefährdenden Nachteile. Selbst Patienten, die zu uns kommen oder auch zu uns eingeliefert werden, tragen eine Schutzmaske. Wenn wir als Notarzt zum Beispiel mit den Rettungsdiensten unterwegs sind, werden wir auch da natürlich, um das Personal und die Rettungsdienstmitarbeiter zu schützen, den Patienten eine Schutzmaske anlegen. Selbst die Patienten, die wegen einer Atemnot rufen, die bekommen dann Sauerstoff, wie ohne Corona-Pandemie auch. Und zusätzlich über diese Sauerstoffmaske oder Sauerstoffbrille, die sie dann angelegt bekommen, wird dann die Schutzmaske angelegt, um die Ausatemluft zurückzuhalten der Patienten. So werden die Patienten auch eingeliefert und strengstens überwacht. Wir messen bei allen Patienten, die zu uns kommen mit diversen Erkrankungen, stets die Sauerstoffsättigung im Blut und sehen da vollkommen normale Werte. Wir sehen da keine Nachteile durch das Anlegen oder Tragen einer Schutzmaske.
Bist du dir sicher, dass das auch wirklich repräsentative Werte waren? Also man kann ja so eine Sauerstoffsättigung ja auch schlecht messen, also methodisch unkorrekt oder schlampig und dann kommt ja nur Grütze raus.
Das betrifft uns ja häufig im Alltag. Wir sehen das ja ständig, dass Messwerte, die wir auf den Monitoren beobachten, natürlich nicht repräsentativ sind. Man muss tatsächlich auch schauen, wenn man zum Beispiel eine Sauerstoffsättigung ableitet. Das ist dieser für die Hörer, dieser Clip, den man auf den Finger angelegt bekommt. Dazu gehört eine ordentliche Ableitung. Diese Ableitung muss sich auf dem Monitor schön darstellen und die sieht dann ordentlich wellenförmig und pulssynchron aus. Natürlich kann man durch das Verschieben und nicht korrekt Anlegen dieses Pulsoximeters Sauerstoffsättigungswerte produzieren, die nicht im Normbereich liegen. Wir kennen wissenschaftliche Studien hierzu.
Ja, das stimmt. Tatsächlich haben sich Wissenschaftler die Mühe gemacht, zu untersuchen, ob es unter der Sauerstoffmaske zu einem Absinken der Sauerstoffkonzentration im Blut kommt und haben die Sauerstoffsättigung in diesen Studien penibel genau gemessen, jegliche Messfehler absolut vermieden und dabei festgestellt an über 20 Probanden, dass es vor, während des Tragens einer Maske und danach zu keiner Änderung der Sauerstoffkonzentration kam. Die Leserfragen bezogen sich auch darauf, ob wir am Krankenhaus jetzt wieder schwere Verläufe beobachten, so wie in der ersten Welle. Hast du da ein paar Erfahrungen zu berichten?
Schwere Fälle sehen wir tatsächlich nahezu auch wieder täglich. Die Patienten stellen sich bei uns vor mit ganz allgemeinen Symptomen und sagen zum Teil, sie hätten Husten oder hätten Geschmacksstörungen, Gliederschmerzen. Ganz allgemeine Symptome stellen sie sich dann bei uns vor. Teilweise sind sie sogar schon positiv getestet worden und waren zu Beginn der Testung noch symptomlos und entwickelten dann erst im ganz kurzfristigen Verlauf schwere Symptome. Wenn sich die Patienten dann bei uns vorstellen, sehen wir dann häufig, wir hatten gerade davon gesprochen, dass von der Sauerstoffsättigung im Blut, die ist dann tatsächlich enorm erniedrigt, zum Teil unter 80%. Wir reden von krankhaften Werten, wenn die zum Teil unter 92, 93% liegen. Bei den schwerst Covid-Erkrankten sehen wir tatsächlich Werte auch unter 80% Sauerstoffsättigung und das kann dann nicht mehr lang gut gehen. Wenn wir dann noch die Laborwerte sehen, sehen wir auch eine Mitbeteiligung häufig der Nieren oder des Herzens oder auch eine Störung der Blutgerinnung. Wenn wir solche Patienten dann stationär aufnehmen, gucken wir uns auch die Lunge in der Computertomographie an und sind dann häufig erschrocken, wie sich diese Lunge in der Computertomographie verändert darstellt. Eine Lunge ist ja ein sehr lufthaltiges Organ und im CT sehen wir dann eine Lunge, die ganz furchtbar mit Flüssigkeit gefüllt ist, mit entzündlicher Flüssigkeit. Und das erklärt dann auch die natürlich ganz miserable Sauerstoffsättigung im Blut. Und das sind schon Verläufe, die sehen wir doch jetzt auch in der zweiten Welle wieder täglich. Und viele davon müssen wir auch auf die Intensivstation aufnehmen.
Wir sehen da, dass diese zweite Welle bei uns voll im Gange ist. Wir wissen noch nicht, was sich daraus entwickeln wird, aber es sieht doch so aus, als würden wir mit diesem Virus und der daraus resultierenden Erkrankung noch eine ganze Weile umgehen müssen. Das heißt also, wir müssen uns sicherlich auch noch damit abfinden und daran gewöhnen, dass wir unseren Alltag anpassen und alle zusammen dafür sorgen, dass sich diese Krankheit möglichst nicht ungebremst weiter ausbreiten kann.
Unser Herz schlägt für das Leben.